Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ich möchte kurz auch auf Reinhold eingehen, was er uns zwischen den Liedern gesagt hat. Das gilt auch für die Botschaft. In der Tat ist es so, wenn wir zusammenkommen, kommen wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir wollen auch von unserem Vater hören. Und die Welt, der Feind möchte uns stören. Wir sollen uns mal vorstellen, wir kommen mit seiner Majestät zusammen. Und einer will mit uns parallel reden. Wir drehen uns um und beschäftigen uns mit allen möglichen Leuten. Und die Majestät steht da und wartet. Und freut sich, wie wir nicht mehr zuhören. Oder sehr traurig. Und da müssen wir auf unsere Gedanken eben achten, dass wir in seiner Heiligkeit bleiben. So, jetzt kommen wir zum vierten Advent oder überhaupt zum Advent. Ich glaube, dass wir alle oder die meisten von uns wissen, was heißt Advent. Advent kommt aus dem Lateinischen Adventus, beziehungsweise Adventus Domini, bedeutet Ankunft des Herrn. In der Adventszeit, könnte man sagen Ankunftszeit des Herrn, feiern wir die Ankunft Jesu und zitieren wir jedes Jahr zwei berühmte Schriftstellen aus dem Alten Testament. Das sind zwei Prophezeiungen, einmal von Jesaja und einmal von Zacharia. Da ist mir auch aufgefallen, vor ein paar Tagen haben wir Weihnachtskarten versandt und da hat mein Bruder auch die eine Schriftstelle drauf gehabt, ist wunderbar. Und diese zwei Schriftstellen wollen wir in den nächsten 10, maximum 15 Minuten gemeinsam anschauen, die wir immer wieder schreiben bzw. auch singen. Es gibt viele Lieder über diese zwei Schriftstellen. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wir wissen alle, dass die Propheten, nicht nur Jesaja und Zacharia, von dem Geheimnis der Gemeinde gar nichts gewusst haben. Das haben sie Jahrtausende voraus gesagt. Es ist aber sehr, sehr bezeichnend für uns, jetzt diese zwei Verse genau anzuschauen, was dort geschah. Für Jesaja war alles Zukunft. Deshalb heißt das auch eine Prophezeiung. Für uns ist Vergangenheit. Das ist schon geschehen. Denken zumindest fast alle Menschen. Stimmt aber nicht. Lass uns mal zusammen anschauen. Ein Vers ist vor 2000 Jahren geschehen. Schon der zweite Vers ist noch nicht passiert. Aber die Menschheit allgemein oder die meisten Menschen und die Welt generell denkt gar nicht dran. Das ist alles geschehen und das feiern wir. Ein Kind ist geboren, ist passiert, ein Sohn, uns gegeben und seinen Namen. Wunderbar. Ab Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. ist noch nicht passiert. Wir haben keinen Frieden. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes auch gelesen, was die Engel gesagt haben. Frieden ist jetzt in die Welt gekommen, nur denen, die nach seinem Wohlgefallen leben. Aber nicht für die ganze Erde. Das haben wir nicht. Sein Königreich ist noch nicht gegründet. Wer wird sein Königreich gründen? Er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an, das ist alles noch nicht eingetreten, bis an die Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, dass wir immer daran denken, über das Vergangene können wir uns natürlich freuen, dass passiert ist und dankbar sein. Aber wir freuen uns auf das Kommende auch. Ich habe eine schöne Weihnachtskarte bekommen von einem Geschäftspartner, ist auch ein Christ. Und er schreibt auch, das ist wunderbar, dass wir in den nächsten Tagen Jesus als Kind begrüßen dürfen. Kommt in die Welt. Ist eine schöne Vorstellung. Man kann daran denken, aber wir werden in ein paar Tagen nicht Jesus als kleines Kind begrüßen und sagen, wie niedlich in der Krippe er liegt. Jesus Christus sitzt zu Rechten Gottes, hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Lass uns mal die nächste Bibelstelle auch gemeinsam anschauen. In Zacharia 9, die Verse 9 und 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Wir wissen, das ist alles geschehen. Schon ein Vers danach wusste Zacharia nicht. Er weiß, es ist alles in der Zukunft. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird, Jesus, den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist auch interessant. Wir lesen das einfach und nehmen das hin als eine Verheißung und eine Prophezeiung, die ist schon erfüllt und wir feiern, dass sie erfüllt ist. Wir feiern und wir sind dankbar, dass sie teilweise erfüllt ist, aber wir sollen uns freuen und auch darauf warten, dass die zweite Hälfte noch erfüllt wird. Hier steht drin, er wird die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Das ist immer in der Schrift erwähnt worden, die Wagen und die Pferde oder die Rosse ist ein Symbol für die Auflehnung gegen Gott, für die Macht der Finsternis, für die Sünde. Und die wird Jesus ausrotten, wenn er wiederkommt. Ich möchte in Psalm 20 die eine Stelle, das haben wir besprochen, wir wissen, dass der Prophet Zacharia unsere Heilszeit, Zeit der Gnade, gar nicht kannte. Da dieses Geheimnis der Gemeinde allen Propheten im Alten Bund verborgen war. Das war nicht nur Zacharia und Jesaja, es war allen verborgen. Nicht mal der Teufel kannte, was da passieren wird. Das heißt, wenn der Teufel gewusst hätte, dass Jesus auferstehen wird und seinen Heiligen Geist senden wird, der hätte nicht zugelassen, dass er gekreuzigt wird. Niemand hat es gewusst, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt von dem Geheimnis der Gemeinde. In den zwei aufeinanderfolgenden Verse 9 und 10 empfängt Zacharia eine Prophezeiung über zwei Ereignisse. Das eine Ereignis hat vor 2000 Jahren stattgefunden, das zweite Ereignis aus dem nächsten Vers hat 2000 Jahre später immer noch nicht stattgefunden. Genau das Gleiche gilt für die Prophezeiung von Jesaja in den Versen 5 und 6. Das zweite Ereignis wird erst dann stattfinden, wenn Jesus Christus nicht mehr auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd kommt. In der Offenbarung lesen wir, Kapitel 19, Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Beim ersten Mal ist Jesus nach Jerusalem auf einem Esel hineingegangen. Beim zweiten Mal wird er vom Himmel auf einem weißen Pferd herunterkommen. Und wir mit ihm. Hier lesen wir in Psalm 20, 8 und 9 über die Wagen und die Rosse. Der Psalmist spricht in diesem Psalm über die Drangsalzeit, über die Trübsalzeit. Die kommt nach der Entrückung. Er spricht über das irdische Volk Gottes. Wenn wir entrückt sind, gibt es diese 7 Jahre Trübsalzeit, und da spricht er darüber. Da sind die irdischen Juden, das irdische Volk Gottes, noch da. Sie werden leiden. Es wird eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und da spricht er hier, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. Wir aber des Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen. Wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. Dass wir auch mal dran denken, wenn wir diese Prophezeiung von Jesaja, die oft zur Weihnachtszeit immer wieder wiederholt wird, die zweite Hälfte ist noch nicht vollzogen. Und er wird die Wagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem vernichten. Die Sünde wird er vernichten. Seine Herrschaft bis an die Enden der Erde wird reichen. In Lukas 10, 20 lesen wir, als Jesus die 70 Jünger gesandt hat, da sind sie zurückgekommen und die haben sich riesig gefreut, dass sie sogar Dämonen austreiben konnten. Und da hat ihnen Jesus gesagt, freut euch nicht jetzt darüber, wenn ihr euch freuen wollt. Dann freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in der Offenbarung 19,7 lesen wir, lasst uns freuen und fröhlich sein. Ich habe da draußen ein Lied gemacht. Heute bin ich korrigiert worden von meiner Frau. Das sagte sie, das heißt anders. Ich habe so gesungen, lasst uns freuen und fröhlich sein. Und sagt, na, das ist ein ganz anderes Lied. Aber trotzdem ist es schön, wenn wir das lesen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Heißt es, dass wir uns zu Weihnachten nicht freuen? Ja, aber sicher. Wir sollen uns freuen. Wir sollen dankbar sein für das Vergangene, dass Jesus Mensch geworden ist. Das ist ja herrlich. Was für ein Frieden für die Welt gebracht wurde durch Jesus. Frieden für uns alle, die nach seinem Willen leben. Er ist gekreuzigt, auferstanden, hat den Tod besiegt, ist in den Himmel aufgefahren, hat uns den Heiligen Geist gesandt. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Wir werden genauso wie die Welt leben. Wir haben nicht die göttliche Kraft, sondern nur die menschliche. Die ist absolut begrenzt. Und vor allem, da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten als die göttliche Kraft. Aber lass uns freuen und fröhlich sein, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind und dass die künftige Herrlichkeit gemeinsam mit Jesus auf uns wartet. Amen.
Geht's? Ja, ich höre schon was. Bist du fröhlich? Dann lass Jesus einen Applaus geben. Adnan, vielen Dank. Du hast uns das Geheimnis, das verborgen ist seit Tausenden von Jahren, nochmal richtig schmackhaft gemacht. Ich möchte ganz kurz, bevor ich meine Botschaft euch mitteile, an das nächtliche Gespräch erinnern, das Nikodemus mit Jesus gefeiert hat. Er hat sich in der Nacht zu Jesus geschlichen, weil er sich ja vor seinen Spätzeln nicht erwischen hat lassen, dass er mit Jesus was zu tun hat. Und das Gespräch entwickelt sich, das ist interessant, in Johannes 3. Und da heißt es dann, da spricht dann Jesus zu ihm, Gott hat nämlich, im Vers 17, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Dafür hat Gott seinen Sohn gesandt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Darum wollen die Menschen das Licht nicht. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und das ist das Problem. Und darum sagt Jesus, das Tor ist eng und der Weg ist schmal. Wenige sind es, die den Weg in die Ewigkeit finden. Halleluja. Halleluja, danke, dass wir ihn finden durften. Danke, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darüber lasst uns freuen. Nicht über geistliche Autorität, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Dass Gott unser Vater ist, der allmächtige Schöpfer. Was für eine Offenbarung, liebe Geschwister. Und jetzt möchte ich zu Weihnachten über ein Thema reden, das für uns alle ganz wichtig ist, übers Danken. Übers Danken. Adnan hat uns geführt, dass wir mutig zurückschauen, dankbar zurückschauen und mutig nach vorne. Dankbar zurück und mutig nach vorne. Aufrichtiger Dank. Wir reden über die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und ich glaube, das steht uns sehr gut an, dass wir mal über Danken nachdenken. Aufrichtiger Dank erfreut das Herz des Schenkenden. Frage, was ist schöner zu Weihnachten? Ein Geschenk bekommen oder eins geben? Eins geben ist schöner, aber nur unter einer Bedingung. Dass der sich freut, dem wir das geben. Dass der sich freut. Weil wenn der sich freut, freuen wir als Gebender uns umso mehr. Und das ist so wichtig, dass wir uns diese Dankbarkeit bewahren, dass wir in der Lage sind, uns zu freuen über Dinge. Wenn der Dank ausbleibt, bleibt etwas in der Luft hängen, was aber viele vergessen. Ich kann mich erinnern, die Roswitha hat öfters mal erzählt, dass ihr Mama, wenn sie ihr als Kind was, gewonnen hat, hat sie für die Mama was gekauft und die Mama hat gesagt, naja, nicht gerade das Klump, aber naja, okay. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Was aber viele vergessen, Danken verändert nämlich auch den Dankenden selbst. Nicht nur, dass es das Herz des Gebenden erfreut, es verändert auch das Herz des dankbaren Nehmers. Dankbare Menschen leben besser, länger und gesünder. Möchtest du länger, besser und gesünder leben? Dann werde dankbar. Einfach als Rezept. Dankbare Menschen sind nämlich glückliche Menschen. Es gibt ja immer diese zwei Möglichkeiten. Wenn ich darüber gehe, sehe ich die immer nicht da hinten da. Ich muss ein bisschen wechseln immer. Oder du gehst mit.
Es gibt ja leider diese Einstellung, dass man sagt, ich wäre glücklich, wenn. Und dann 1000 Dinge. Und wenn man diese 1000 Dinge dann erfüllt hat, ist man doch nicht glücklich. Es gibt die andere Möglichkeit, dass man sagt, ich bin glücklich, weil. Und dann gibt es viele Gründe jeden Tag, warum ich glücklich sein kann. Und da müssen wir uns positionieren. Wir müssen wissen, wo stehen wir. Ich wäre glücklich, wenn. Oder ich bin glücklich, weil. Halleluja. Mein Name im Himmel angeschrieben ist. Unter 3,5 Milliarden Frauen der Herr mir die Roswitha als Frau gegeben hat. Halleluja, danke Herr. Was für eine Freude. Dies beweisen verschiedene Studien, verschiedenste Studien. Also das, was wir aus der Bibel wissen, das entdeckt die Wissenschaft nach und nach. Stellvertretend für viele Zitate, nur ganz kurz was aus Wikipedia. Das hat jetzt mit der Bibel gar nichts zu tun, aber die Menschen erkennen das auch. Nicht nur wir haben die Weisheit aus dem Wort Gottes, weil der Heilige Geist in dieser Welt ist, fällt ein bisschen was auch für die Welt ab an Weisheit. Ein großer Teil neuerer Arbeiten zeigt, dass Menschen, die dankbar sind, sich subjektiv besser fühlen. Objektiv kann man es ja nicht bewerten, aber subjektiv, man fühlt sich besser. Wenn man dankbar ist, man fühlt sich besser. Ja, stell dir mal vor, du denkst da unter 3,5 Milliarden schönen Frauen, auf die ich alle verzichte wegen der Roswitha. Oder du sagst unter 3,5 Milliarden genau die richtige. Ist eine Sache der Einstellung, die Frau bleibt ja die gleiche. Also ich fühle mich subjektiv besser, weil ich sage, danke Gott, dass die Roswitha meine Frau ist. Wie heißt das Sprichwort, wie der Schelm denkt, so ist es, oder wie? Dankbare Menschen sind glücklicher. Wenn du glücklich werden möchtest, sei dankbar. Sei dankbar. Weniger depressiv, wenn du depressiv bist, werde dankbar. Finde Gründe, um dankbar zu sein. Weniger unter Stress sind die Dankbaren und zufriedener mit ihrem Leben und ihren sozialen Beziehungen. Danke, Herr, dass du mir so einen netten Kollegen gegeben hast, der jeden Tag früh mir einen Morgenschwinger verpasst. So kann ich mich an ihm aufrichten und schauen, wie deine Gnade schon wirkt. Herr, dass deine Liebe zu ihm fließt, bis er entwaffnet ist in der Kraft deiner Liebe. Dankbare Menschen haben auch ihre Umgebung, ihr persönliches Wachstum, ihren Lebenssinn und ihr Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle. Wir Menschen, wir sagen ja alles, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Die Wahrheit geht aber tiefer. Alles, was du willst, dass andere dir tun, tu es ihnen zuerst. Alles, was du willst, dass andere dir tun, tu es ihnen zuerst. Und da unterscheidet sich das Ganze. Das heißt, alles, was ich möchte, dass andere mir tun, tue ich ihnen zuerst. Und das kommt zurück. Was der Mensch sät, wird er ernten. Stimmt's? Wir ernten, was wir säen. Dankbare Menschen haben mehr positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen. Warum? Weil sie dankbar zurückschauen und mutig nach vorne. Nur wer dankbar zurückschauen kann, kann mutig nach vorne schauen. Wer sagt, in der Vergangenheit war alles nichts, war alles nix. Hoffentlich wird es in der Zukunft besser. Dann kann ich dir sagen, es wird nicht besser. Wenn du nicht dankbar sein kannst für die Vergangenheit, wirst du die Zukunft nicht mutig bewältigen können. Du brauchst Mut auf der Basis der Vergangenheit. Wer über die Zukunft spricht, sollte zunächst die Vergangenheit kennen und wissen, wo er heute steht. Wir können sonst die Zukunft nicht gestalten, wenn wir nicht dankbar sein können für die Vergangenheit. Dankbare Menschen haben mehr positive Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben umzugehen, bitten andere Menschen wahrscheinlich um Unterstützung, verzweifeln nicht an ihre Situation, sondern teilen sich mit jemandem, zu dem sie Vertrauen haben, wachsen anhand dieser Erfahrung und verwenden mehr Zeit, um zu planen, wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Dankbare Menschen schlafen besser. Schläfst du unruhig? Werde dankbar. Werde dankbar. Der Ritter sagt oft, Mensch, beschäftige dich doch am Abend vorm Einschlafen nicht jetzt mit solchen Dingen. Ja, sei schlau, hör auf deine Frau. Und dann denke ich, ja, da hat sie recht. Dann denke ich nicht mehr über solche Dinge nach, sondern sage, danke Gott, dass ich so ein schönes Bett habe. Danke Gott, dass ich jetzt da in Frieden schlafen kann und nicht Angst haben muss, dass mir jemand den Hals abschneidet. Danke Gott. Weniger negative, mehr positive Gedanken vor dem Einschlafen. Schläfst du besser? Es ist unendlich viel angenehmer, als dankbarer Mensch zu leben, wie als undankbarer. Ich höre den Einwand, so kann nur jemand sprechen, dem es rundum gut geht, der Adnan. Der kann gern so reden. Wenn er meine Situation sähe, der Adnan, wie es mir geht, da gibt es wirklich nicht viel zu danken. Da gibt es diese Geschichte, dass jemand zum Petrus gekommen ist und gesagt, Petrus, das ist total ungerecht. Mein Kreuz, das ist das elendeste Kreuz in dem ganzen Universum. Sagt der Petrus, okay, morgen um 15 Uhr kommst du zu mir, dann nehme ich mir Zeit und dann schauen wir mal, ob es ein anderes Kreuz gibt. Und dann macht er den Kreuzstadel auf und dann sagt er, das, na, ich nehme das. Dann sagt er, du kannst jetzt ein anderes Kreuz aussuchen. Dann nimmt er das da. Er nimmt das und nach drei Tagen kommt er, du Petrus, könnt ihr mein altes Kreuz wieder haben? Ja, aber das vom Reinhold, das ist mir wirklich noch zu unangenehm. Gib mir meins wieder. Wenn du denkst, ich habe mehr Grund zur Dankbarkeit wie du, dann täuschst du dich. Dann täuschst du dich. Wenn du denkst, der Adnan hat mehr Grund zur Dankbarkeit wie du, dann täuschst du dich. Der hat nicht mehr Grund für die Dankbarkeit wie du und ich. Jeder trägt sein Kreuz. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Was bedeutet das, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Muss ich ans Kreuz wie Jesus? Nein! Aber du kannst dankbar sein in der Situation. Das bedeutet, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Verstehen wir, was Jesus meint? Der nehme sein Kreuz auf sich bedeutet, Herr, danke, dass du mir hier beistehst. Herr, ich möchte gern geheilt sein, aber ich bin es nicht. Ich weiß es nicht, warum. Dein Wille geschehe. Aber ich danke dir, dass du mir Kraft gibst und dass ich trotzdem dankbar sein kann. Herr, dass ich lebe, auch in diesen widrigen Umständen. Wenn es gut geht, kann jeder dankbar sein. Aber wenn es nicht gut geht, kann nur der geistlich starke Mensch dankbar sein. Aber denke daran, jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Danken hat mit Denken und Entdecken zu tun. Wir müssen widrige Umstände nicht wegdiskutieren. Wir müssen nicht lügen und sagen, ich bin geheilt, wenn ich doch krank bin. Ich muss nicht sagen, ich bin geheilt, ja, und hab's zucken. Ich muss sagen, ja, ich zucke immer. Hoffentlich heilt der Herr mich bald, sein Wille geschehe. Und wenn nicht, gibt er mir die Kraft, dass ich mit meinem Zucken zurechtkomme. Aber ich kann doch nicht sagen, ich bin gesund, ich bin geheilt. Das ist doch eine Lüge. Das glaubt mir doch keiner. Ich muss doch sagen, ich bin nicht geheilt, ich bin krank. Ich zucke. Du kennst ja die Geschichte, der Schmidt sagte, wenn ich nicke, schlägst du zu, er nickt die nie wieder. Ach, das gehört ja gar nicht daher. Es lohnt sich nachzudenken, ob sich nicht hinter dieser oder jener schwierigen Situation etwas versteckt, das dankenswert ist. Vielleicht hast du einen schwierigen Kollegen, eine schwierige Kollegin, einen schwierigen Chef oder einen schwierigen Mitarbeiter. Sei dankbar für den, bete für den, weil diese arme Seele, verstehst du, was hier passiert? Diese arme Seele benutzt der Teufel, um dich in die Knie zu zwingen. Danke Gott für diese arme Seele, dass eines Tages der Schutz Gottes über ihm ist und der Teufel ihn nicht mehr gebrauchen kann, dich zu verletzen. Sei dankbar für den Menschen, weil das macht dich stark. Das macht dich stark. Weil dankbar zu sein in einer Situation, was schwierig ist, da brauchen wir Gott. Das können wir nicht. Du und ich, wir können das nicht. Da brauchen wir Gott. Wie werden wir dankbar? Wie geht es? Die Frage ist, wie können wir dankbar werden? Jetzt ab 11.30 Uhr, 20. Dezember, 11.30 Uhr. Wie kann ich ab 11.31 Uhr dankbar sein? Ist es angeboren oder erlernbar? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dankbarkeit lernen können. Wir können es lernen. Zwar nicht in Vorlesungen an der Unität, sondern im Alltag. Gerade jetzt, wenn ich das Handy in der Hand halte. Stell dir mal vor, ich habe 4 Finger und einen Daumen. Ich kann das halten. Gott hat meine Hand so genial geschaffen. Das kann kein Roboter, kein Computer. Ich kann das Ding halten. Danke Gott, dass du meine Hand so wunderbar geschaffen hast. Ein Wunderwerk. Alle 10 Finger. Ein Wunderwerk. Danke Gott. Wenn die alle noch einsetzbar sind. Anna ist ein bisschen krumm, da hat sie mit dem Radler mal geschmissen, aber sonst geht es gut. Seien wir dankbar. Wir lesen. Wir verstehen, was wir lesen. Wir haben Augen. Stell dir mal vor, manchmal mache ich meine Augen zu und denke mal, wie wäre das, wenn du blind wärst? Schrecklich. Danke Gott, dass ich sehen kann. Danke Gott, dass ich lesen kann. Danke Gott, dass ich das verstehen darf, was da steht. Wir können denken. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Manche haben das Geschenk weniger, manche haben es mehr. Da denkst du, wo war der, wo das Geschenk des Denkens? Da hat er seinen Kopf im Sand gehabt. Überhaupt das Lesen. 7 von 10 Menschen auf dieser Welt können es nicht. Keine Zeile. 7 von 10. Können nicht lesen. Du und ich gehören zu jenem Teil der Menschheit, die wissen, dass sie morgen auch etwas zu essen und zu trinken haben werden. Stimmt's? Oder hast du Angst, du musst morgen verhungern? Wir haben Zugang zu einem Kühlschrank, wenn die Frau mich lässt. Mehr als die Hälfte der Menschheit braucht keinen, weil sie nichts haben. Was sie darin aufbewahren könnten. Haben wir Grund, dankbar zu sein? Ich möchte jetzt keinen Minimalismus predigen, aber ich möchte doch sagen, dass wir sagen können, ich bin glücklich, weil. Ich bin glücklich, weil. Weil ich einen Kühlschrank habe, weil da was drin ist, weil ich 10 Finger habe, weil ich lesen kann, weil ich Augen habe, weil ich hören kann. Zwei Fragen bleiben, für dich und für mich. Dass wir in einer Kultur leben, in der es genug zu essen gibt, wem wollen wir dafür danken? Dem Schicksal? Dem Schicksal? Ich glaube, danken hat erst dann wirklich Sinn, wenn wir demjenigen dafür danken können, der uns beschenkt hat. Drum, ich halte nichts davon, wenn jemand sagt, ja, ich glaube schon, da gibt's was. Dieses Universum ist nicht das Ende, da gibt es schon was. Und sag, und was? Ja, weiß kein Mensch. Ja, auf so ein Wesen könnte ich verzichten, der nicht in der Lage ist, mit mir zu kommunizieren. Der nicht in der Lage ist, mir die Chance zu geben, ihn zu erkennen. Wenn die Menschen denken, da gibt es schon was, aber keiner weiß was, das ist eine armselige Situation. Aber wenn ich weiß, der allmächtige Gott, der Schöpfer dieses Universums, der hat mich geschaffen und der hat einen Erlösungsplan für mich entwickelt und der hat seinen Sohn gesandt, damit ich lebe, ist er am Kreuz gestorben. Wie dankbar kann ich sein und sagen, danke Gott. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, mit dir Beziehung einzugehen, dich kennen und erkennen zu dürfen. Und dann möchte ich dir danken, Gott, jeden Tag für 1000 Dinge. Und dann schlafe ich gut, dann habe ich Frieden in meiner Seele, dann geht es mir gut, dann kann ich anderen den Dank weitergeben und kann sagen, danke. Danke, wie der Adnan vorhin gesagt hat, für jeden, der hier aktiv mithilft. damit wir diesen Gottesdienst hier feiern können. Wie schön der Weihnachtsbaum geschmückt worden ist. Das ist doch nicht selbstverständlich. Das hat doch jemand gemacht. Da habe ich doch nicht ein paar Jahrtausende gewartet, dann steht der da und leuchtet. Und das hat ja jemand gemacht. Um nicht dankbar sein zu müssen, erfinden wir so einen Blödsinn. Ein Haufen Dreck, ein paar Jahre, Millionen und dann entsteht eine Eizelle und dann entstehen Leben und dann plötzlich ist das alles da. Es wäre ungefähr so, wie wenn du schmeißt einen Haufen Schrauben in der Garage in die Ecke und ein paar Jahrtausende später steht ein Auto draußen. Hey, super, von selber. Und um wie viel mehr ist das Leben als so ein Auto? Wie verrückt sind wir eigentlich? Die Menschheit ist verblendet. Nur um nicht Danke sagen zu müssen. Für mich ist klar, das kann in letzter Konsequenz nur Gott sein, nicht das Schicksal. Ich bin keinem Schicksal dankbar. Ich bin meinem Schöpfer Gott dankbar. Danken heißt für mich, was ich erlebe, mit Gott in Beziehung zu bringen. Alles, was ich erlebe, mit Gott in Beziehung zu bringen. Und ich habe vor 2 Tagen jemand eine WhatsApp geschickt und gesagt, denk dran, egal wie die Situation ist, es passiert nichts, was nicht am Thron Gottes vorbei müsste. Alles, was passiert, lässt Gott zumindest zu. Er schickt es vielleicht nicht, aber er lässt es zu. Und dann weißt du, ich bin unter dem Schutz Gottes. Alles, was Gott zulässt, dient mir zum Besten. Wir wissen es aus der Schrift. Alles dient uns zum Besten. Was Gott uns schickt, was er zulässt, alles. Können wir dankbar sein, auch in solchen Situationen? Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, weil du und ich, wir schaffen das nicht. Wir verzweifeln. Ohne Gott verzweifeln wir. Dann muss der Alkohol her, dann muss Extremsport her, dann müssen irgendwelche Kicks her. Und dann muss man sich in die Arbeit stürzen, dass man ja nicht zum Nachdenken kommt. Und was weiß ich alles noch. Aber wer Gott hat, der kann auch in so einer Situation dankbar sein, kann sagen, Gott, ich weiß eines. Es passiert nichts, was du nicht zulassen würdest. Weil du bist immer nur der allmächtige Gott. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, der Teufel kann sich nur entfalten, wo links und rechts die Leitplanke Gottes ist. Und nicht weiter, keiner Millimeter weiter. Aber den nutzt er natürlich aus. Und du musst natürlich damit umgehen, das ist klar. Und darum sagt der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Warum sollst du keinen Kampf haben, wenn den doch der Paulus gehabt hat? Du und ich, wir haben auch einen Kampf. Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Kraft laufen wir. In seiner Kraft, dann werden wir ans Ziel kommen. In unserer Kraft, wenn wir versagen. Gott hat alles geschaffen, alles. Alles, alles, alles. Wir haben nichts in diese Welt gebracht und wir werden nichts hinausbringen. Oder hast du schon mal einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen? Brauchst nicht. Brauchst nicht. Er hat daran gedacht, er hat mir das Geld, die Zeit, die Gaben, die Fähigkeiten persönlich anvertraut. Persönlich anvertraut. Was machst du damit? Was mache ich damit? Mit dem, was Gott uns anvertraut hat. In meinem Dankgebet stelle ich gedanklich eine Beziehung her zwischen dem, was ich erkenne und Gott. Ich weiß, wenn ich ganz blöd bin, dass alles von Gott kommt, weil er hat schließlich alles geschaffen. Und es ist nichts, was nicht von Gott käme. Der Teufel auch, ja, Teufel auch, hat auch Gott geschaffen. Luzifer, strahlendste Fürst im Reich Gottes. Aber er war in Rebellion zu Gott. Und wir haben uns unterhalten am Freitag. Der Teufel, das ist interessant, wenn wir die Bibel studieren. Der Teufel hat nie mit Jesus konkurriert, sondern immer mit Gott. Immer mit Gott. Jesus interessiert nicht. Er möchte sein wie Gott. Nicht wie der Sohn. Er möchte sein wie Gott. Wie der Vater. Jesus ist ihm zu gering. Wir lesen in der Bibel, über den höchsten Berg, über Gott wollte er sich erheben und sein wie Gott. Und wenn wir nicht mehr erkennen, dass alles von Gott kommt, dann haben wir ein Problem. 2 Fragen bleiben. Die andere Frage ist, weshalb vergessen wir das immer so schnell? Ich kenne die Antwort auch nicht, aber ich weiß, dass ich etwas dagegen tun kann. Und du auch. Du kannst was dagegen tun. Die christlichen Festtage laden ganz speziell dazu ein, solche Beziehungen zwischen dem Alltag und Gott herzustellen. Wir wissen, und Adnan hat mir jetzt einmal ein Pamphlet vom Zack Ponen geschickt, und der schreibt, wir wissen, dass um die Weihnachtszeit die meisten Ehescheidungen passieren, die meisten Verkehrstoten es gibt. Und sämtliche Katastrophen zur Weihnachtszeit sich häufen. Was ist das für ein Fest der Liebe? Ein Fest des Friedens. Das ist doch alles Krampf. Ich habe zu Roswitha vorhin gesagt, weil, höre ich halt früh Weihnachtsmann rauf und runter. Wo kommt eigentlich der Weihnachtsmann her? Wo kommt eigentlich der her? Das Jesu-Kindlein, dann haben wir das Christkind, dann haben wir den Krampus, den Nikolaus, und dann haben wir den Weihnachtsmann, dann haben wir den Santa Claus, und wir nehmen alles und schlucken diesen Krampf und hören uns das am Radio, am Fernsehen an. So viel Krampf. Und wir wissen, es geht um Gott, der seinen Sohn gesandt hat für uns. Und wenn wir das nicht mehr wissen, dann sind wir verwirrt. Lass uns doch Weihnachten dafür nutzen, dass wir dankbar werden. Dankbar Gott gegenüber, dankbar dem Ehepartner gegenüber, dankbar der Familie gegenüber, dankbar dem Chef gegenüber, den Nachbarn gegenüber. Weihnachten, mitten in der Dunkelheit, ein Lichterfest. Die Menschen haben die Dunkelheit mehr geliebt als das Licht, sagt Jesus zu Nikodemus. Aber Gott bringt das Licht in eine dunkle Welt. Und wir haben die Chance, dieses Licht in uns zu tragen, dieses Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und er sagt, ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Du und ich, wir sind das Licht dieser Welt. Stellen wir uns dieser Welt gleich? Lassen wir uns von der Dunkelheit, von der Finsternis überwinden? Oder sind wir Licht und sagen, Herr, lass dein Licht heute wieder leuchten? In meiner Ehe, in unserer Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeitsstelle. Lass dein Licht leuchten, Herr. Ich möchte, dass die Kraft deines Lichtes die Finsternis wieder überwindet, dort, wo du mich hinsendest. Halleluja. Du bist Licht. Vergiss es nicht. Die Welt ist Finsternis, aber du bist Licht. Jesus in dir ist das Licht dieser Welt. Die Einladung, uns zu besinnen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Er kommt uns entgegen, er streckt seine Hand nach uns aus, er ergreift unsere Hand, wenn wir es zulassen. Ich muss eines auch sagen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn Jesus Christus nicht anklopft, kannst du die Tür aufmachen, solange du willst. Da ist keiner draußen. Jesus muss vorher anklopfen. Und Gott weiß genau, an welcher Herzenstür er klopft, weil er kennt die Herzen. Wenn Jesus bei dir klopft, Halleluja, fall auf die Knie und sei dankbar, dass er geklopft hat, und mach ihm die Tür auf. Und wisse, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Was für eine Freude und Grund zur Dankbarkeit. Danke Gott, dass mein Name im Himmel eingeschrieben ist. Wenn ich das schon höre, ich habe Gott gefunden. Ach, du hast Gott gefunden. Das ist interessant. Wo? Im Mausloch oder wo? Wenn Gott nicht anklopft an deiner Herzenstür, dann kannst du aufmachen, wie du willst. Da passiert nichts. Aber Gott klopft an, hat bei dir angeklopft und bei mir. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Was für ein Geschenk. Weihnachten auch als wertvolle Erinnerungsstütze. Wir sind nicht allein. Dankbarkeit ist lernbar, auch Dankbarkeit gegenüber Gott. Vielleicht fällt uns ein Dankgebet am Anfang etwas schwer. Vielleicht sind wir nicht gewohnt zu danken. Dann kann es hilfreich sein. Dann kann ich dir hier mit dem formulierten Gebet helfen. Danke Gott, dass du lebst. Du hast es auch in dieses Jahr wieder Weihnachten werden lassen. Dein Sohn Jesus für uns Mensch geworden und für uns gestorben. Was für eine Liebe. Danke für alle Geschenke, die ich von dir empfangen habe. Danke für mein Leben. Danke für meine Lebensumstände. Sie sind nicht immer einfach, du siehst es. Dass du es siehst, auch das ist ein Grund, dir zu danken. Weil ich weiß, du siehst es, Gott, wie es mir geht. Ich brauche nicht verzweifeln. Danke, dass du mich durch und durch kennst und liebst. Danke, dass du deine Hand nach mir ausstreckst, dass ich dein Kind sein darf und du mich liebst. Danke, dass du auch meine Fragen kennst. Danke, dass du die Geduld mit mir nicht verlierst. Ja, manchmal sind wir schon echte Quadratschädel. Gott muss viel Geduld haben mit uns. Danke, dass du deine Geduld nicht mit mir verlierst. Ich will es bewusst nachsprechen. Dir vertrauen lohnt sich. Mit dir Schritte tun lohnt sich. Deine ausgestreckte Hand erfassen lohnt sich. Im Vertrauen auf dich will ich mich von dir erfassen lassen. Danke. 1. Timotheus 1,12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Er hat dich und mich aus Liebe zu dieser Welt in den Dienst gestellt. Vergiss es nicht. Der größte Anspruch, den je ein Mensch für sich erhoben hat in diesem Universum, ist der: Ich bin das Licht dieser Welt. Und der größte Auftrag, der je erteilt worden ist: Du bist jetzt das Licht dieser Welt. Vergiss das nicht. Amen. 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 Lass uns Jesus noch einen Applaus geben. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.